Dann steigen wir jetzt in den eigentlichen Vorlesungstext ein. Ich versuche den in der Stunde durchzuziehen, sodass wir um drei auf jeden Fall fertig sind. Das ist jetzt mal ein Beispiel, der eigentlich am wenigsten Airline-spezifisch ist von all den vier Vorlesungen, die ich in dieser Vorlesung halte. Also im Grunde können Sie von der Methodik in dieser Vorlesung am meisten mitnehmen und auf andere Unternehmen übertragen. Natürlich immer, wenn es konkret wird, ist es Airline, aber bei einer Post oder auch bei einer Deutschen Bank sähe das natürlich mit anderen Applikationen inhaltlich ziemlich ähnlich aus. Gut, Ziel ist es einfach nochmal heute zu sehen, wo setzen wir eine serviceorientierte Architektur ein? Was ist dieser sogenannte Enterprise Service Bus? Sozusagen die technische Realisierung. Und nochmal die Erfolgsfaktoren, die wir nach, ich würde mal sagen, 6 Jahren, wo wir so eine serviceorientierte Architektur einsetzen, damit gemacht haben. Gut, Sie erinnern noch aus der, ich glaube, 3. Vorlesung, war serviceorientierte Architektur definiert worden. Hier nochmal mit dem Service Bus und Repository eingezeichnet. Ein Architekturkonzept, dass die Geschäftsprozesse eines Unternehmens durch Informationssysteme unterstützt werden, die aus Services bestehen. Also mein entscheidender Punkt ist, serviceorientierte Architektur, da das besteht aus Services. Trotzdem nochmal der Unterschied, warum steht da eigentlich orientiert und nicht einfach Service-Architektur? Der Grund ist, so lupenrein setzt man das auch nicht alles als Services um. Und ich zeige noch ein paar Beispiele, wo man sehen kann, es macht auch nicht Sinn, alles als Service zu formulieren, sondern manchmal auch ganz normal die Information durchzusteuern von der Service-Schicht in die Prozessschicht. Aber Ziel des Ganzen ist, eine Integrationsschicht zu liefern, die die Integration neuer Systeme vereinfacht. Andere Wiederholung nochmal, ein Service ist ein in sich abgeschlossenes Softwaremodul, das hat eine Implementierung, Servicevertrag und Schnittstelle und es stellt eine fachliche Funktionalität über ein Netzwerk dar. Also Beispiel ist hier eine Kreditprüfung, einfach nur mal der Geschäftsprozess dargestellt und sozusagen der Service prüfe die Kreditwürdigkeit, die hier abgebildet ist. Das wäre ein Service, den man auf einer Middleware bereitstellen kann, der dann den Programmierern ermöglicht, nur diesen Service aufzurufen, statt sich jedes Mal selbst wieder so ein Verfahren für Kreditprüfung zu überlegen. Und andere Wiederholung, ein Service kann entweder neu entwickelt werden, aus Fragmenten bestehender Anwendungen basieren und insbesondere, das heißt, ein Service kann auch andere Services aufrufen. Also sie kann durchaus eine Verschachtelung haben und eine Hierarchie von Services oder natürlich eine Kombination aus beiden. Und gibt verschiedene Granularitäten. Komplexeres Thema wäre zum Beispiel, wenn man die Kreditwürdigkeit, die jetzt eben ganz simpel dargestellt war, wenn man da neuronale Netze einsetzt, also eine Art künstliche Intelligenzmodelle hinterstellt, dann ist es natürlich ein komplexer, feingranularer Prozess. Und das Entscheidende ist bei Services, ist eine Wiederverwendbarkeit. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, einen Service, von dem man von vornherein weiß, den wird nur einmal in den nächsten 100 Jahren in diesem Unternehmen verwendet, diesen dann wunderbar wiederverwendbar zu formulieren, dann kann man ihn auch fest in das Programm verdrahten, wenn man schon weiß, dass er nie wiederverwendet wird. Aber ich meine, woher wissen Sie, dass ein Service nicht vielleicht doch wiederverwendet wird? Insofern ist es immer mal die Mühe wert, das als Service zu formulieren und dann eben auch im Repository den anderen Programmierern und anderen Programmen zur Verfügung zu stellen. Also hier mal als Beispiel Bestelleingang. Das ist ein alter Prozess, Bestelleingang Kunden. Das ist dann ein Prozess, wo es verändert wurde, nämlich hier nach dem Report an die Leitung wird nochmal eine Bonitätsprüfung eingeschaltet. Also man hat eine Prozessänderung und das Ziel ist es, mit einer serviceorientierten Architektur so eine Prozessänderung ohne umfangreiche IT-Anpassungen durchzuführen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Sie migrieren, zwar schon ein bisschen her, aber von SAP R2 auf SAP R3. Dann können Sie, wenn Sie eine vernünftige serviceorientierte Architektur haben, solche Backend-Upgrades viel leichter durchführen, als wenn das alle Programme immer direkt schon auf die Backends zugreifen. Also, zweites Ziel einer SOA, einzelne Systeme können ausgetauscht werden, ohne Änderungen an Prozessen oder anderen Systemen auszulösen. Ich würde sagen, das war auch das eigentliche Ziel serviceorientierter Architekturen, weil man nach 20, 30 Jahren vor der Notwendigkeit steht, Legacy-Systeme abzulösen. Und das ist halt ein Riesenberg. Um diesen Berg ein bisschen einfacher zu erklimmen, macht es absolut Sinn, so eine serviceorientierte Architektur einzuziehen. Das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, aber von der Philosophie her sollte das vor allen Dingen einfacheren Ersatz ermöglichen. Und drittes Ziel, hier mal so als Beispiel, zig Prozesse greifen auf irgendwas zu, was der eine Kunde, der andere Auftraggeber, der dritte Klient nennt. Alles ist im Grunde der gleiche Datensatz, nämlich es muss eigentlich einen logischen Single Point of Truth geben, nämlich auch ein entsprechendes Datenmodell, was dann eben Kunde definiert. Und egal, ob es das CRM-System ist, also Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning oder Legacy-Systeme, die müssen alle, wenn es hier vernünftig schichtmäßig aufgegliedert ist, alle auf diese Entität Kunde zugreifen. Es fängt bei solchen simplen Sachen an wie Adresserfassung der Kundenadresse. Das wäre zum Beispiel ein Service, der dann in verschiedenen Frontends identisch laufen sollte. Und jetzt diese drei Ziele mal zusammengefasst. Prozessänderung ohne umfangreiche IT-Anpassung, das war Bonitätsprüfung. Ein Austausch von IT-Systemen, das war das Beispiel SAP R2 durch R3 ersetzen und verlässliche Daten- und Funktionsqualität. Das ist dieser Ansatz, lose Kopplung von System, Standardisierung und ja, Managed Evolution, ist praktisch so der erste Punkt. Das sind die eigentlichen Gründe, weshalb man eine serviceorientierte Architektur einführt. Klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Gebe ich auch zu. Aber es ist vom Ansatz her wesentlich besser als der frühere fest verdrahtete Legacy-Ansatz. Wir bauen ein Frontend-System, was auf ein Backend-System zugreift und vernetzen die starr. Jetzt gibt es mal so eine mehr philosophische Frage. Ist SOA eigentlich eine Technologie? Ist es irgendeine Middleware, die man anfassen kann? Oder ist es eine Philosophie, eine Architekturphilosophie? Und Letzteres ist richtig. Also es gibt auch den Spruch, SOA is a way of life. Also es geht nicht um Hardware, sondern es ist im Grunde ein Managementwerkzeug. So war das auch bei der Deutschen Post, die im deutschsprachigen Raum den Begriff, der Johannes Helbig als CIO der Deutschen Post, hat das im deutschsprachigen Raum besonders promotet. Immer mit dem Ziel, das ist eine Philosophie und eine Architektur, aber es ist erst in zweiter Linie irgendeine ein technisches Layer in dem System-Stack. Also nicht insofern ist es ein Management-Werkzeug. Wenn man aber natürlich ganz konkret etwas realisieren will, wenn man wirkliche Services bauen will, dann muss man natürlich auch eine Technologie haben. Und natürlich, theoretisch geht es ohne einen Servicebus, wenn wir gleich nochmal darstellen, aber es wird dann beliebig kompliziert. Also ein moderner Servicebus bringt so viele Querschnittsfunktionen mit, die schwer sind, außerhalb dieses Konzeptes zu realisieren. Also insofern, philosophisch kann man sagen, ja, SOA ist keine Technologie oder braucht keine Technologie. Ganz konkret wird es aber immer auf die Anwendung eines Enterprise Service Bus hinauslaufen. Ja, jetzt gibt es natürlich auch eine lange Untersuchung. Was nützt serviceorientierte Architektur eigentlich? Kann man den Nutzen irgendwie greifbar machen? Könnte man zum Beispiel hier jetzt unter diese Punkte irgendwelche Euro- oder Dollarzeichen drunter schreiben? Ja, man könnte zum Beispiel sagen, eine Anpassung SAP R2 auf R3 in der alten Philosophie würde X kosten und in der SOA-Philosophie würde hoffentlich X minus irgendwas kosten. Trotzdem, dadurch, dass das so umfassend ist und die gesamte Systemlandschaft betrifft, ist es ganz schwer, solchen Aufwand wirklich in harten Dollars zu rechnen. Trotzdem gibt es im Moment keinen Zweifel, dass der Nutzen die zusätzlichen Kosten weit überwiegt. Also hier nochmal praktisch so der Aufwand, natürlich muss man Rollenmodelle erstellen. Ein Management of Change heißt, man muss den Beteiligten, die mit IT zu tun haben, auch sagen, wir machen nicht mehr die alte Legacy-Denke, sondern es geht jetzt um serviceorientierte Architekturen. Überlegt mal, wenn ihr ein neues Programm schreibt, welche Elemente lassen sich eigentlich als Services formulieren. Das ist natürlich erstmal ein zusätzlicher Aufwand, die müssen abgelegt werden und so weiter. Aber wie gesagt, in Summe rechtfertigt der Nutzen den Aufwand bei weitem. Ja. Genau. Also wir haben insgesamt 74 Services, war der letzte Stand, den ich nachgeguckt habe, in unserem Service Repository. Und da gibt es auch eine Statistik, sozusagen, wie viele Nutzungen diese Services es gibt. Und natürlich gibt es ein paar Spitzenreiter. Also, gib mir die Reservierung von, also den sogenannten SBRS. Oder ein PNL, Passagierliste und ähnliches. Es gibt auch Services, würde man sagen, wahrscheinlich Größenordnung 20, 25 von denen, die bisher nur einmal genutzt werden. Trotzdem in der Hoffnung, dass das in Zukunft schon eine Mehrfachnutzung Sinn macht. Und wenn einer irgendwie etwas selbst strickt, was es als Service gibt, dann gibt es was auf die Löffel. Also das würden wir machen auch den Providern, die uns das stricken, das als Vorgabe, natürlich die bestehenden Services zu nutzen. Gut, das war jetzt nochmal im Grunde die Einführung, was ist serviceorientierte Architektur. Jetzt aber ganz wichtig natürlich, das macht ja keinen Sinn, einfach nur serviceorientierte Architektur als Selbstzweck einzuführen, sondern wichtig ist, man muss eine Zielarchitektur haben, wo man eigentlich hin will. Und das ist zwar jetzt LH-spezifisch, aber wird für die meisten Unternehmen gelten. Sie haben einmal eine Enterprise-Architektur als Aufbau der gesamten Systemlandschaft und natürlich haben Sie nochmal konkret eine Anwendungsarchitektur oder Softwarearchitektur, nämlich den Aufbau der einzelnen Systeme innerhalb dieser Enterprise-Architektur. Und was wir definiert haben, ist eben gesagt, unsere Enterprise-Architektur baut auf service-orientierte Architektur auf. Wir haben Architekturstandards sowohl auf Enterprise als auch auf Anwendungsebene formuliert. Das heißt, dass jedes neue Projekt wird erstmal von Architekten geprüft. Und ich bin jetzt 3,5 Jahre in dem Job. Ich würde mal sagen, das kommt pro Jahr bestimmt 4, 5 Mal vor, dass die Architekten sagen, das ist ein schlechtes Architekturkonzept, oder? Das hat Defizite. Wir würden vorschlagen, das nochmal zu überarbeiten und hier bei den Schichten das anders aufzuteilen. Also beziehungsweise noch stärker an die Middleware anzubinden und die Services zu nutzen. Also es ist ja wichtig, dass man solche Standards nicht irgendwo auf Papier hinterlegt und im Ordner hat, sondern dass es Leute gibt, deren Hauptaufgabe ist, darauf zu achten, dass die eingehalten werden. Und das muss man ganz zu Anfang des Projektes machen. Wenn die Leute mal losgelegt haben, was programmiert haben, dann kann man an der Architektur nichts mehr oder nur noch mit Riesenaufwand was ändern. Gut, Vorgehensmodelle, Geschäftsprozessmodellierung, das ist im Grunde auch sowieso nötig, unabhängig von SOA, Orientierung an Industrienormen. Und soweit möglich Integration von Community oder Application Service Provider Modelle für die Systeme, die nicht business differenzierend sind, also vielleicht irgendwelche Standardabrechnungssysteme zum Beispiel. Und generell als stolze Airline will man immer Best of Breed machen, das heißt, man hat den Anspruch, schon das beste System, was es am Markt gibt, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, auszuwählen. Man könnte das auch sagen, wir machen kein Best-of-Breed-Auswahl. Wir haben irgendwie drei Hauptlieferanten und wir nehmen immer einen von denen und derjenige von den dreien, der das beste Produkt anbietet, den nehmen wir einfach. Wäre aus Einkaufssicht ein Traum, aber aus IT-Sicht könnten wir unseren Fachbereichen, für die wir das ja machen, kaum erklären, dass wir nicht das Beste nehmen, sondern uns irgendwie auf ein Subset von Lieferanten einigen. Das ist jetzt mal die ganze Wahrheit, aber auch wieder die vier Schichten. Und jetzt eben mit den Lufthansa-spezifischen Systemen, die ich jetzt nicht alle im Detail durchgehe. Und auch nochmal, ich hatte ja nur die vier sozusagen Hauptlayer Data, Application Service, Integration und Interaction eingeführt. Hier nochmal dann eben auf die neuen Sublayer. Und ich zoome nochmal Teile gleich raus, die dann damit zu tun haben. Also insbesondere hier sind diese Middleware Services, die sozusagen das Herzstück der serviceorientierten Architektur sind. Backend-Systeme, Datensysteme liefern an die eigentliche Applikation und die Middleware sorgt dafür, dass die Frontends dann über Services einheitlich angebunden werden. Und die Frontends, die wir jetzt bei der Integration haben, war das die Website-Frontend. Mobile müsste auch irgendwo sein oder vielleicht auch nicht. Connect ist zum Beispiel ein für die Business-Kunden, also Geschäftskunden. Callcenter, Agents, Pictures sind alles Agenten-Frontends. Also insofern macht schon Sinn, das ein bisschen zusammenzufassen. Gut, und wichtig eben nochmal die Regel, ein IT-System sollte in wohl definierten Schichten implementiert werden. Inzwischen weit verbreitet, in den 70er Jahren noch nicht so weit verbreitet, wie man es inzwischen hoffen würde. Gut, jetzt nochmal die Regeln für die Enterprise-Architektur. Ich hatte ja schon mal vorab gesagt, Enterprise- und Systemarchitektur gibt es Regeln. Und hier eben das Wichtigste, deswegen in FAT, alle Services werden über Zambas, das ist jetzt der Lufthansa-spezifische Name für unsere Middleware. Also wenn ich Zambas sage, dann meine ich die Lufthansa-Middleware, die hier die Services verteilt. Also steht ja hier, ne? Zambas ist die Lufthansa-Middleware, die stellt den Servicebus dar. Das sind aber auch Komponenten für Logging, Security, für Wandlung von Datenformaten und für Transformation zwischen in verschiedene Sprachen. Trotzdem nochmal so als Philosophie, der Servicebus ist im Grunde zur Transformation von Services, zum Bereitstellen von Services für die Anwendung da. Er soll eigentlich keine Business-Logik haben. Also die ganz reine Lehre würde sagen, die Business-Logik liegt nur in den Applikationen beziehungsweise in den Frontends, während das hier nicht stattfinden soll. Trotzdem macht es ab und zu mal Sinn, von dieser ganz strikten Regel abzuweichen, und gewisse Business-Logik-Bestandteile auch in die Middleware reinzutun. Gut, also die Regel ist eben ganz konkret alle Services über Zambas. Jetzt nochmal konkret bei Lufthansa der Anlass, warum haben wir überhaupt SOA gemacht? Das war die Systemlandschaft hier mal dargestellt, vor der Renovierung der gesamten Backend-Systeme und vor Einführung der Middleware. Extra ein bisschen chaotisch gezeichnet, damit es auch so aussieht. Als Hauptsystem hier Inventory Ticketing, Reservierung und Check-in. Sitzt sozusagen wie eine Spinne im Netz. Und oben die Frontends greifen halt quer, teilweise auf Backends, teilweise auf zuliefernde andere Anwendungen zu. Zahlreiche bilateralen. Und das Problem ist natürlich, selbst wenn es eine vereinfachte Darstellung ist, Systemanpassung und auch Betrieb ist mit hohem Aufwand nur möglich. Das ist im Grunde eine Jagd zwischen Systemen und Schnittstellen, die das bedingt. Und mit der Middleware wird alles ganz einfach, also auch grafisch sieht man schon, wir zeichnen nur noch von oben nach unten. Das sind die Frontends mit den jetzt mal so rumgezeichnet, hier die Systeme, dann die Middleware, die dann auf die Backend-Systeme zugreifen. Und die Backend-Systeme Reservierung, Inventory, Ticketing, Check-in mit einer gemeinsamen Datenbank. Und hier auch mal grob vereinfachend dargestellt, dass das gesamte Backend von Amadeus bereitgestellt wird. Und die Middleware, damals noch IDS, jetzt HP, die wir aber auch im Laufe des nächsten Jahres von HP auf Amadeus migrieren werden, weil wir festgestellt haben, es macht schon Sinn, sowas durch den gleichen Provider darzustellen. Im Grunde, sobald eine vage Aussicht auf Wiederverwendbarkeit einer Funktionalität besteht, würden wir sagen, bindet das als Service über die Middleware an. Ja, aber ich meine, also bei 74 sehe ich die Gefahr noch nicht. Das wird vielleicht irgendwann anfangen. Eigentlich hat sich die Frage nie so ganz gestellt, weil es sich dann auch irgendwie natürlich limitiert. Einfach wenn Sie eine Wiederverwendbarkeit haben wollen, dann sind Sie schon ein bisschen davor gefeit. Also ich meine, rein theoretisch können Sie natürlich sagen, Frage Straße, Frage Hausnummer, Frage Postleitzahl, Frage Stadt, Frage Land und so Telefonnummer. Das wird natürlich zusammengefasst in Adressdaten. Also von daher glaube ich rein praktisch, zumindest aus unserer Erfahrung her, hat sich das Thema nicht gestellt. Kommt, glaube ich, noch was? Also nicht nur grafisch, sondern man sieht ja schon im Vergleich dazu, ist es klarer strukturiert, abgegrenzt. Natürlich auch nicht nur durch die Middleware, sondern vor allem durch die Ablösung der alten Unisys Backends durch moderne Unix-basierte Systeme und vernünftige APIs, also Application Programming Interface, haben wir natürlich hier eine viel klarere Struktur. Früher auf Unisys mussten sie dann praktisch teilweise Screen Scraping machen. Screen Scraping heißt, sie rufen einen Unisys-Befehl auf und das, was zurückkommt als Text, wird gepasst, also sozusagen die einzelnen Text, Positionen werden abgelesen und das ist zwar ein sehr stabiles Verfahren, solange sich nichts ändert, aber stellen Sie sich mal vor, jetzt irgendwo verschiebt sich ein Feld bei der Ausgabe des Unisys-Systems, sofort stürzt alles ab, dann müssen Sie es nachfüllen. Der erste Buchstabe steht nicht mehr im 7. Feld, sondern jetzt im 8. Feld. Also Screen Scraping ist natürlich ein Albtraum, aber die einzige Machbarkeit, ist sozusagen die einzige API zur Unisys ist Screen Scraping. Und das wird dann hier auf eine vernünftige Schnittstellenstruktur umgestellt. Und natürlich, ja, substanzielle Kostenreduktion. Wenn man mal den alten zum neuen Betrieb gegenüberstellt, sparen wir etwa 65 Millionen pro Jahr. Das ist ja schon mal ein Wort durch die Umstellung alte Unisys auf die neue. Wohlgemerkt, noch sind wir nicht ganz da. 2015 wird dann die Unisys abgeschaltet. Aber wir haben jetzt schon ein Teil der Einsparung, weil wir bis auf Check-in ja schon diese drei Komponenten auf Amadeus umgestellt haben. Gibt es denn so aus Ihrer Sicht auch hier einen Nachteil einer solchen Systemstruktur im Vergleich zu so einer? Oder einen sensiblen Punkt? Ja, genau. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Sie haben schon recht, das mit der Bandbreite kann man aber irgendwie managen. Das ist eigentlich auch ein Sinn der Middleware, solche Messages dann zu truncaten oder so etwas. Aber der ganz entscheidende Punkt ist, wir haben sozusagen ein Single Point of Failure. Wenn die Middleware ausfällt, tut sie ganz selten, glücklicherweise, wenn die Middleware ausfällt, ist zappenduster. Da gibt es also dann keine Bypasses mehr. Deswegen haben wir die läuft physisch auch im Amadeus-Rechenzentrum. Zumindest haben wir denn hier keine Warnleitung zwischen, sondern im gleichen Rechenzentrum und gleicher Rechenzentrumsmanagement. Trotzdem haben wir hier natürlich mit absolut default sicherer Hardware, doppelt redundant und hochperformant schon auch dann wieder in die Tasche gegriffen. Und trotzdem gibt es noch die Einsparung von 65 Millionen. Daran sehen Sie, wie ineffizient die alten sind. Aber ich will nicht verschweigen, das ist die Achillesferse einer solchen Architektur. Sie haben ein Single Point of Failure und der heißt Middleware. Aber ist inzwischen eigentlich bei der Sicherheit der Systeme und der Zuverlässigkeit der Rechenzentrumsbetriebe kein Killer-Argument mehr. Was uns eigentlich mehr Sorgen macht, ist, dass immer mal wieder irgendwo was ausfällt. Gar nicht so sehr die Middleware, sondern eins von den Backend-Systemen. Da ist auch Amadeus als Provider nicht vorgefeit. Gut, das war mal der Plan, wie man Backend-Systeme austauscht. Also früher hier die Legacy-Systeme, die verschiedenen Anwendungen. Dann gibt es die Middleware dazwischen. Und dann wird das Altsystem abgeklemmt, sobald das neue System mal läuft. Das ist natürlich grob vereinfacht, weil es teilweise schlicht unmöglich ist, Zambas komplett zwischen alle Frontends und die Backends zu schieben. Teilweise hängt unser Check-in, das Check-in-Frontend so direkt am Backend, dass es keinen Sinn macht, da jetzt nochmal alle möglichen neuen Services zu definieren für das alte Frontend, sondern wir machen es so, dass sobald das alte System abgelöst wird, dann das Amadeus-System alle Dinge als Services formuliert. Trotzdem ist das dann nicht seamless für den Nutzer, sondern der Nutzer kriegt ein neues Check-in-Frontend. Also wir hatten mal geprüft, können wir das alte Check-in-Frontend nicht weiter nutzen mit dem Amadeus Backend, ja, so sozusagen raus die ganzen Fäden, über die die zusammenhängen, irgendwie durchtrennen und durch Services hier in Zambas ersetzen, hat sich herausgestellt, dass es, ich will nicht sagen unmöglich, aber wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, ein Riesenaufwand. Viel einfacher ist es, das bestehende Amadeus Frontend zu nehmen, was zum Backend optimal passt, und die Leute dann auf das Amadeus Frontend zu schulen. Da ich das modern ist, laufen wir da nicht in die United Continental Falle rein, wieder Greenscreen schulen zu müssen. Trotzdem wird es noch so in 2 Jahren geht's los, und dann sind wir mittendrin, Ende 2014, mit der Umstellung der Check-in-Systeme. Dann werden wir sehen, wie gut es funktioniert. Also auch bei uns sind etwa 10.000 Mitarbeiter zu schulen. Von einem grafischen Frontend, also unser jetztes Check-in ist auch grafisch mit Maus und sonst was, zu einem anderen grafischen Frontend, was hoffentlich so ähnlich ist, dass sich der Schulungsaufwand in Grenzen hält. Trotzdem ist ein Risiko dran. Also, Idee war, der Nutzer merkt nichts, wir wechseln das Altsystem aus. Realität ist, der Nutzer wird was merken und wir müssen schon auf neuen Frontends schulen. Insofern, so gut das SOA- und Middleware-Konzept ist, es löst nicht alle Probleme. Und jetzt nochmal ein ganz konkretes Beispiel für die verschiedenen Frontends, über die man einchecken kann. Sie können am Ticketschalter einchecken, das ist ein GuideRest. Sie können auf der Website einchecken mit Ihrem iPhone. Sie können im Check-in-Automaten einchecken, da kommt da so eine Seatmap. Sie können am Check-in-Counter vom Agenten einchecken. Das ist denn dieses Pictures. Das ist das heutige Check-in-Frontend, was ich meinte. Ich meine, Sie können nicht so viel erkennen, aber es sieht schon, das haben wir 2005 eingeführt. Das ist vergleichsweise modern. Und ich glaube, das haben wir inzwischen abgeschaltet, aber früher konnten Sie noch mit Ihrem alten Nokia-Knochen per WAP einchecken. Wichtiger ist, heute, solange wir noch das alte Check-in haben, mit der alten Unisys-Maschine, greifen alle diese Frontends, machen ein Screen-Scraping der Unisys. Also das Aufrufen, wenn Sie sich bei einem dieser Frontends mit Ihrer Passagierkennung oder Ihrem Buchungscode einloggen, das Aufrufen des Records, was zum Buchungscode gehört, führt zu einem Unisys-Befehl, zeige mir den Record zu diesem Buchungscode, und der wird zurückgeparst über Greenscreen, also über Screenscraping. Und das ist natürlich insofern total nervig, denn wenn Sie irgendwas an der Unisys ändern, müssen Sie natürlich in allen 6 Frontends ändern, und zwar gleichzeitig. Sie können ja das dann nur umstellen, wenn wirklich alle Frontends dieses neue Format auf Screenscrapen können. Und diese ja, Steinzeitsituation soll durch die Umstellung der Unisys und dann auch durch die Einführung einer vernünftigen Middleware vereinfacht werden. Dann wird es nämlich heißen, die rufen alle nur noch den Service auf, zeige mir den Check-in-Code, Check-in-Record zu diesem Buchungscode. Haben Sie heute einmal die Zeitung gelesen? Da war heute, ganz kurz, weil wir Buchungscode, es gab einen Darmstädter Studenten, 22 Jahre, der hat, und ich weiß selbst nicht, wie es gegangen ist. Ich habe meine Leute mal gefragt, ob die eine Idee haben, wie es gemacht hat. Also in der Zeitung stand, der hat Business Class gebucht, also flexibles Ticket, und dann kurz vor Abflug umgebucht, aber den Buchungscode oder Check-in-Code, das steht da nicht so genau, genutzt und ist damit geflogen. Also meines Wissens, sobald man umbucht, ist der alte Buchungscode natürlich weg, denn der ist ja nicht mehr da. Wir wollen auch den Platz nochmal verkaufen. Trotzdem steht drin, dass er es gemacht hat. Es stand irgendwas mit Miles and More drin. Also, und dann hat er es also das hat er eine Zeit lang völlig unauffällig gemacht und hat das ein bisschen übertrieben. Dann hat er nämlich auf Facebook an Studenten wie Sie für 150 Euro Tickets angeboten, die aber nie richtig buchen können, weil das mit Namensänderung und so, das fällt dann doch auf, so doof sind unsere Systeme nicht. Hat die also praktisch drum geprellt und ist dann beim Flughafen von einem dieser geprellten Studenten erkannt worden und der hat ihn zur Polizei gebracht. Also insofern die Lehre ist, sie können lange betrügen, solange es keiner merkt, und wenn sie es übertreiben und andere direkt schädigen und nicht die doofe Lufthansa in dem Fall, dann können sie das lange machen. Also wenn ich die Auflösung habe, ich bin am 25. Januar nochmal da, dann erzähle ich Ihnen das. Bis dahin vielleicht nicht versuchen, das ist nämlich eine strafbare Handlung. Also insofern, ich will keine Anleitung zu Straftaten. Der war Pilotenanwärter und hat wohl auch die ganzen Prüfungen geschafft, was ja gar nicht ganz leicht ist, aber konnte denn nicht das Darlehen. Also ein Pilot muss einen Teil seiner Ausbildung als Darlehen zahlen. Das wollte sein Vater nicht zahlen, er selbst konnte es nicht zahlen, ist dann nach kurzer Zeit wieder aus der Flugschule entschwunden, hat aber irgendwie so viel geschnuppert, dass ihm das Appetit gemacht hat, die große, weite Welt. Gut. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, soll aber nur mal zeigen, ich zeige häufig vereinfachte Bilder, wie die tatsächliche Vernetzung der verschiedenen Module ist. Hier ist zum Beispiel das Reservierungssystem, hier ist das Frontend Pictures, wie die einzelnen Schnittstellen vor der Migration des Inventories aussah und nach der Migration des Inventories, ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, haben wir hier das Altea, also Amadeus Inventory und Reservierung. Und hier sieht man jetzt schon, das war, also mit der Migration auf Inventory 2008 war auch der Punkt, wo wir unsere Middleware scharf geschaltet haben. Denn da gab es jetzt zum ersten Mal auch richtige Datenverbindungen zu einem modernen Backend. Ja, es macht keinen Sinn. Ja, ich will nicht sagen, es macht keinen Sinn, aber es ist wenig sinnvoll, die Middleware an die Unisys anzuschließen. Natürlich können Sie auch sagen, dieses Screen Scraping soll die Middleware machen. Geht auch, aber es ist natürlich wesentlich wirkungsvoller, wenn Sie hier direkte Services haben. Und nochmal, es gibt verschiedene Typen, also im Grunde drei, die Synchron Services, die in beiden Richtungen innerhalb von 30 Millisekunden, glaube ich, war da der Service Level. Das Abgleichen, asynchrone, wenn es dann nur in eine Richtung geht, und Batch-Services, die zum Beispiel über Nacht laufen. Also wir machen zum Beispiel wenn unsere Revenue Manager neue Verfügbarkeiten einstellen für die nächsten 360 Tage im System, dann läuft das über Nacht und am nächsten Tag haben sie dann die neuen Verfügbarkeiten im System. Das reicht eigentlich auch, weil untertägig jetzt nicht so wahnsinnig viel an Bewegung auf einzelnen Flügen stattfindet. Gut, das ist im Grunde das Entscheidende zwischen Backend und Middleware, haben diese verschiedenen Services. Sie sehen aber gleichzeitig auch nochmal, dass es schon auch nochmal andere Systeme gibt, die jetzt nicht direkt auf die Middleware zugreifen. Insbesondere das Check-in-System zieht sich dann seine Daten nochmal direkt, zum Beispiel PNL, ADL, also Passagierliste oder den Buchungscode, direkt dann über das Altea Inventory. Das kann man lange philosophieren, hätte es nicht Sinn gemacht, das hier oben hin zu tun und auch hier drüber zu ziehen. Das ist eine Frage, da wir wussten, dass wir es eh ablösen, hätte der Aufwand sich nicht gerechtfertigt, ein Altsystem noch über den Middleware zu ziehen, sondern wir haben im Grunde nur Systeme, die neu sind oder länger benutzt werden, dann auch über die Middleware zugreifen lassen. Und wir sehen praktisch, der ganze Ast dieser Systeme hier oben greift ausschließlich über die Middleware auf das Inventory zu. Ja, vielleicht nochmal die Motivation für die Benutzung eines Enterprise Service Bus. Gut, auch wenn es nicht ganz normiert ist, das ist jetzt sozusagen kein normierter Begriff, so gibt es doch Elemente, die jeder Service Bus mehr oder weniger hat. Nämlich einmal ganz wichtig, dass er zwischen verschiedenen Protokollen, FTP, HTTP, Java, SOAP und so weiter hin und her vermitteln kann. Das ist wichtig, weil sie nie erreichen werden, dass alle Systeme über ein Protokoll kommunizieren. Teilweise sind das ja auch gar nicht nur Lufthansa-spezifische Systeme, sondern da geht es in Industrielösungen oder die Reservierungssystemanbieter. Das sind ja praktisch global übergreifende Lösungen. Die haben ein Protokoll und fertig. Liebe Nutzer, das ist unser Protokoll. Da können Sie nicht mit einem Amadeus reden, könnt ihr für uns nicht vielleicht irgendein anderes machen, sondern Sie müssen das intern umformulieren. Und das macht eben der Enterprise Service Bus, indem er die verschiedenen Protokolle anpassen kann an die Notwendigkeiten der einzelnen Clients. Also Hauptfunktion eines Enterprise Service Bus vermitteln, Adapter zwischen den Protokollen, Konvertieren von Nachrichtenformaten, Service Locator und Unterstützung von Security und Quality of Service. Das ist hier nochmal ein bisschen angezeigt. Ein Enterprise Service Bus hat immer auch irgendwie so eine Konfigurator- oder Admin-Seite, über die man dann diese Dinge einstellen kann. Und hier mal ein Beispiel, wenn Servicenehmer was in Web Services Description Language diesem Akzent oder dieser Beschreibung liefert, dann modelt der Enterprise Service Bus das in einen anderen Dialekt um, den der Servicegeber dann wieder versteht. Also es ist praktisch eine Übersetzung von einem Web Services Description Language in einen anderen und eben auch dynamisch zur Laufzeit entsprechend dieser Regeln, die jetzt hier in so einer Konfiguration dann hinterlegt sind. Und die drei Typen hatte ich schon mal an dem Amadeus-Bild gezeigt, entweder asynchron, typisches Messaging, das geht sozusagen in der Einrichtung vom Backend dorthin, synchron, um was abzugleichen, oder ein Batch, meistens über Nacht, diese Revenue-Management-Daten. Jetzt nochmal ganz konkret, wie das bei Lufthansa aussieht. Sie haben hier oben die typischen Applikationen oder Frontends, als Beispiel mobiles oder Web-Check-In, den Kiosk und den Agenten-Check-In. Und alle connecten jetzt über Zambas, nicht ausschließlich, aber jetzt in diesem Fall mal so getan, über Zambas mit dieser Logging- und Monitoring-Komponente. Und das Zambas zieht jetzt aus den Backends entweder über seine eigene Service-Plattform oder über irgendwelche Applikationen, das kann jetzt irgendwas aus diesen Schichten sein, ziehen die Services raus. Und wie ich schon sagte, auch wenn man sagt, in der reinen Logik ist keine Business-Logik oder in der reinen Lehre keine Business-Logik auf dem Service-Bus, haben wir hier schon ein bisschen Geschäftslogik implementiert. Und die aber erstmal grafisch abgesetzt, als sozusagen wie so eine Art Rucksack, der auf der Middleware draufhängt, als eine separate Service-Plattform. Und ich habe mir mal als Aufgaben notiert, also was kann ein Servicebus alles machen? Der kann zum Beispiel eine Java-App laufen lassen, der kann 30 Millionen Reservierungsdaten als Batch über Nacht laufen lassen in die Revenue-Management-Systeme, der kann einen Service wie SBRS, hol mir die Reservierung zu diesem Buchungscode, vom Backend rausholen, das wäre dann dieses Parsen, der kann die Purser Information List für den A380 rausholen und bereitstellen. Und auch nochmal wichtig, der kann ein Load Balancing machen. Das ist auch nochmal wichtig, weil er so wie so eine Art Spinne im Netz liegt, kann er Load Balancing zwischen den verschiedenen Applikationen durchführen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn zum Beispiel wir einen Riesenansturm auf unsere Website haben, dass er dann sicherstellen kann, dass auch diese Anfragen der Website entsprechend prioritär durchgesteuert werden. Also ist insofern neben einer Logikkomponente und Übersetzungskomponente auch was ganz, ganz basische IT-Infrastrukturleistung, die mir dieses Load Balancing macht. Gut, und hier nochmal reingezoomt, was sind das für Services? Also gut, jetzt hier auch nochmal grafisch reingestellt. Also das können irgendwelche Business Services sein, wie zum Beispiel, dass er sagt, die Bandbreite in irgendwelche afrikanischen Länder ist ganz gering, deswegen schickt die Passagierliste nicht als eine komplette Liste, sondern truncate die immer nach 20 Passagieren und schickt einzelne Bündel von diesen 20 Passagieren. Das Problem hatten wir auch mal auf der, für die, deswegen stand der A380 da dran, für die Passagierliste des A380, weil die mit 525 Gästen teilweise so lang ist, dass die irgendein Message-Format, was ich über Jahrzehnte, was gerade noch ein Jumbo beherbergen konnte, aber das hat es dann gesprengt. Und dann musste auch bei, dann war es am schlauesten, in ZR6 die Business-Logik reinzubringen, truncated die A380-Passagierliste, so dass sie dann in zwei Zeilen hochgeladen wird, zum Beispiel in dieses Check-in-Frontend. Und natürlich, also um es nochmal zu sagen, dass natürlich können Sie das Amadeus Backend auch direkt irgendwo anbinden, unter der Voraussetzung, dass Sie sich sicher sind, dass der Service nie benutzt wird. Und wenn ein Architekt bei uns jetzt eine Vorlage prüfen muss oder ein Systemdesign, wo ein direkter Connex wäre, erwartet der Architekt, lieber Programmierer oder lieber Designer, wieso kannst du mir garantieren, dass das nie mehr wiederverwendet wird? Und dadurch, dass er das nicht kann, verschwinden dann auch solche Ideen und man macht sowas ausschließlich dann über die Middleware. Gut, ich habe hier noch ein paar Begriffserläuterungen, die aber, glaube ich, weitgehend bekannt sind. Also im Grunde, es geht ja alles in Richtung XML. Das meiste, also auch wenn wir haben zum Beispiel viele Messages zwischen Airlines, gehen häufig noch in diesem alten Telex-Format. Ich kenne doch wahrscheinlich Telex, da rattert es so eine Papierrolle und da stehen da kryptische Buchstaben drauf. Das nennt man Type-B, also Type-B-Messages. Die haben den Vorteil, ganz wenig Overhead, also auch für dünne Leitungen. Trotzdem, mit der zunehmenden Qualität der Leitung werden jetzt solche Type-B-Messages dann auf Type-X umgestellt und Type-X heißt dann halt in der XML-Metasprache. Natürlich mit dem Nachteil, das ist erstmal ein Riesen-Overhead für eine vergleichsweise übersichtliche Message. Aber im Zuge der Angleichung ist das durchaus sinnvoll. Gut, jetzt nochmal an einem Beispiel gesagt. Was heißt eigentlich oder Orchestrierung und Wiederverwendung von Services? Also, Sie haben hier zwei Applikationen, die Services zu Zambas liefern und jetzt mal grafisch so suggeriert, dass die Applikation 3 die Services, die Applikation 1 und 2 bereitstellen, kombiniert und die für ein Frontend bereitstellt, zum Beispiel über das RMI-Protokoll, diese Remote Method Invocation und damit ein so entferntes Java-Objekt aufruft. Also hier mal ganz simpel, App 3 kombiniert die Services von App 1 und App 2. Und um es jetzt mal nochmal komplizierter zu machen, App 3, die ja kombinierte, kann selbst nochmal einen Service auf Zambas bereitstellen, der dann von App 4 und App 5 genutzt wird. Das bedeutet dann aber, dass jetzt plötzlich eine bisher nur nutzend eingetragene App dann auch serviceverantwortlich wird. Also die kann jetzt nicht sozusagen, es wird nicht auf die letzte immer durchgeroutet, sondern es ist immer der direkte Lieferant des Services ist dann auch serviceverantwortlich. Insofern bildet sich dann so eine Hierarchie von Services. Ich glaube aber, dass wir nie mehr als zwei Schichten bei uns in den 74 genutzten Services haben. Gut, hier nochmal ein paar Regeln. Auch wenn das Lufthansa-spezifisch ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass in den meisten Unternehmen die gleichen Regeln gelten. Dann heißt die Middleware eben nicht Zambas, sondern irgendwie anders. Erster Punkt, wiederverwendbar für andere Applikationen. Es gibt ein paar Kriterien für gutes Service Design. Ist eine Domäne zuzuordnen, ist auch nochmal wichtig. Also ist es jetzt Revenue Management, ist es Crew-Systeme oder Check-in? Wird über die Middleware zur Verfügung gestellt und entspricht natürlich den Architekturstandards. Und wie gesagt, wenn es Schnittstellen gibt, die wirklich nur für ein System wichtig sind, dann kann man sich überlegen, ob man das als Service bereitstellt, oder ob man das wirklich direkt anbindet. Jetzt nochmal, weil Sie sich gerade gefragt haben, was sind die Regeln für gute Services, wenn Sie die programmieren sollten. Also einmal vergleichbare Granularität. Ja, so als Daumenregel. Das war ja die Frage, ob es zu granular wird. Also zwischen, bewusst mal zwischen 3 und 20, ne? Also irgendwo so. Aber irgendwo in der Mitte bei 10 bis 12, sind sie da genau auf der Mittellinie. klar abgrenzbare fachliche Funktionalität. Also Sie müssen irgendwie erklären können, in einem Satz, was macht der Service eigentlich? Klare fachliche Daten und ja, Zugriff auf die ID, das ist zum Beispiel eine Kundennummer. Das Pareto-Objekt ist das, was sozusagen 80% der Nutzer brauchen, sozusagen die Standardinformation. Und dann gibt es durchaus manchmal eine Operation für eine Full-Dataset. Das kennen Sie manchmal, wenn Sie was bestellen. Pareto-Objekt wäre Ihre Heimatadresse ist die Lieferanschrift und wenn Sie das klicken, ist nicht die Lieferanschrift, da haben Sie auch mal ein separates Feld für die Lieferanschrift, das wäre dann das Full Dataset. Gut, anerkannte Standards sowieso und natürlich zustandslos und deterministisch zu implementieren. Ich meine, das zustandslos ist vielleicht, hört sich lustig an, aber bei die Unisys ist nicht zustandslos. Also es ist immer ein furchtbares Geeier, wenn man auf der alten Unisys irgendwas programmiert, muss man schon wissen, in welchem Zustand die gerade ist. Das macht auch das Screenscraping so diffizil. Aber wie gesagt, das ist ja Historie. Normalerweise sind Services zustandslos und deterministisch. Ja, natürlich sind jetzt einmal, es gibt ja verschiedene Varianten. Dieses Remote Method Invocation hatte ich schon, Microsoft.NET, XML. Also wir nutzen am meisten jetzt einfach normal Web Services. Einfach auch plattformunabhängig, das hilft. Trotzdem gibt es auch Fälle, wo Microsoft.NET ausreicht. Wenn man eh weiß, dass man auf Microsoft ist, kann man das auch nutzen. Ansonsten gibt es ja diese schönen WSI-Standards, Web Services Interoperability Organization. Und hier vielleicht nochmal ganz kurz der Unterschied synchron-asynchron. Ist eigentlich selbsterklärlich. Also synchron dann, wenn man das unmittelbar zur weiteren Verarbeitung im Workflow braucht. Und asynchron immer dann, wenn eine parallele Verarbeitung möglich ist, berechne alle Meilen von allen Kunden mit dem Anfangsbuchstaben A. Das ist ja egal, das kann dann parallel gehen. Die haben ja nichts miteinander zu tun. Und das kann man dann mit Message Queues realisieren. Zambas, also die Middleware war ja sozusagen gedanklich bei Ihnen immer sozusagen das ist die Broker- und Messaging-Schicht. Trotzdem gehört dazu eben natürlich einmal eine Service Registry und das ist eben eine Sammlung der Services, die vor allem mit einer vernünftigen Suchfunktion ausgestattet ist. Gut, ehrlich gesagt, bei 74 Services sucht man da nicht ewig, aber wenn es jetzt mehrere hundert sind, ist das schon sinnvoll. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir haben so eine Intranet-Applikation bei uns, EMView, also sozusagen alle systemrelevanten Daten sind dort abgelegt und insbesondere können Sie in EMView dann auch das Service Repository aufrufen. Insofern, das ist integriert in unsere allgemeine Informationsplattform für IM. Und wenn man den Service aufruft, dann kriegt man noch ein paar weitere Infos, wie das jetzt genau, welche technischen Infos da drin sind. Das ist das Registry. Und dann gibt es halt das System Interface Agreement, also zwischen Benutzer und Anbieter der Services. Hört sich jetzt ein bisschen formal an, aber da hängt ja im Zweifelsfall auch viel dran. Deswegen ist schon wichtig, dass die ein formales Nutzungsagreement abschließen. Das ist sozusagen ein Vertrag wie zwischen Lieferant und Kunde. Und hier vor allen Dingen wichtig, das Funktionale ist meistens relativ klar, aber das Nicht-Funktionale ist ganz entscheidend. Sind es 30 Millisekunden, nach denen ich jetzt die Antwort haben will oder ein anderer Zeitraum? Also solche Service Levels sind da wichtig. Und dann nochmal hier als Screenshot mal von unser Service Repository. Das ist jetzt mal ein Ausschnitt von dem System hier. Der hat die ID 33, Get Customer Data. Kurzbeschreibung, gets customer data, wer hätte das gedacht, from und so weiter, ist auf Zambas realisiert, wo sonst, gehört zu dem Prozess Direktvertrieb, Status existiert und Klassifizierung Customer Relationship Management. Also solche Solche Kategorisierung haben wir und Sie können dann hier mit verschiedenen Suchfeldern nach einzelnen Services suchen. Gut, also Repository, Registry und das Service Interface Agreement stehen in einer Beziehung untereinander und wichtig ist sozusagen dieses Service Interface Agreement ist schon das Master, die Masterquelle für den Service. Also Registry und Repository ziehen ihre Infos aus dem Interface Agreement. Ja, vielleicht nochmal auch ein paar kritische Töne. Es ist natürlich eine enorm komplexe Aufgabe, in eine bestehende, gewachsene, über 40 Jahre gewachsene Systemlandschaft eine so Middleware-Komponente einzuziehen. Das ist ungefähr so, als wenn Sie das Erdgeschoss eines Hauses renovieren. Im Keller sind die Backends und im ersten Geschoss und drüber sind die Applikationen und Frontends. Da mal eben so ein neues Geschoss reinzuschieben, ist eine Wahnsinnsaufgabe. Wird häufig unterschätzt. Ja, also ein Risiko ist natürlich, dass man die Komponenten des Enterprise Service Bus falsch auswählt. Da hat sich inzwischen aber viel getan. Als wir es 2006 ausgewählt haben, haben wir auch teilweise mit simplen Hardware-Komponenten nachher einen Fehler gemacht. Damals gab es so ganz hochperformante Netzwerkkarten, sogenannte InfiniBand-Karten, die damals als einzige Komponenten wirklich diese Performance hatten, die wir brauchten. Das sind ja teilweise 720 Transaktionen pro Sekunde, die da durchgehen. Inzwischen zeigt sich dann aber, InfiniBands werden so selten gekauft, dass dann das Ding eingestellt wurde und dass normale Netzwerkkarten in der Performance immer besser wurden. Da haben wir dann auch in der nächsten Hardware Refresh sind wir dann auf die normalen Netzwerkkarten gegangen. Also da kann man Fehler machen. Damals war das auch noch so, dass es ganz wenige Anbieter gab, die sozusagen kompletten Enterprise Service Bus bauen konnten. Da mussten wir uns wirklich aus verschiedenen Anbietern die einzelnen Module zusammensuchen. Inzwischen, 6 Jahre später, gibt es schon mehr Anbieter, die einen großen Teil so ein, wie so eine Art Suite anbieten. Insofern ist es nicht mehr ganz so schlimm. Gut, Implementierung, ja, kann schief gehen. Anderer Punkt natürlich auch, dass Sicherheit, Management, Problemlösungsprozesse da adaptiert werden. Granularität kann schiefgehen, Dokumentation immer wichtig. Das ist jetzt aus einer Gartner-Umfrage damals von 2007, als wir es eingeführt haben. Und der zweite Punkt bei organisatorischen Themen ist natürlich ein Mangel an Governance. Ich sagte ja, bei uns werden alle Vorlagen von Architekten geprüft, ob sie architekturkonform sind und in die SOA-Architektur passen. Wenn das nicht da ist, dann kann das ja gar nicht funktionieren. Denn im Zweifelsfall denkt doch jeder an seine eigenen. Wird das Programm mal eben gerade so gestrickt, dass es kostengünstig die Aufgaben erfüllt? Und ob noch ein anderer dann später mal das als Service nutzen will, ist einem dann erstmal egal. Also da muss schon einer übergreifend als Governance drüber stehen und sagen, das wird jetzt als Service implementiert. Gut, und es ist natürlich jetzt kein normales Softwareentwicklungsprozess, Projekt, sondern weil es ja quer durch die Struktur geht und alle wichtigen Systeme betrifft, ist es natürlich viel aufwendiger. Genau, also man braucht dafür ein Competence Center. Ja, natürlich ist entscheidend, Softwarearchitekten dafür zu haben und man rät dazu, das auch nicht sich extern zuzukaufen, das ist irgendwann wieder weg, sondern das intern zu haben. Also wir haben auch zu wenig Softwarearchitekten, aber wenigstens ein paar und die machen dann wenigstens ganze Arbeit, indem sie die Vorlagen prüfen. Vielleicht nochmal ein paar Kennzahlen. Also Standard Load ist 360 Transaktionen pro Sekunde, 720 in der Spitze ist es dimensioniert. 30 Millisekunden die Durchlaufzeit für die synchronen Services. Die End-to-End-Verfügbarkeit, also was für eine End-to-End-Verfügbarkeit raten Sie uns zu haben? Sagen Sie jetzt nicht 100%, aber Airline 99,95. Aber das ist pro Woche 160 Stunden, 165, irgendwas, 164 Stunden in die Woche. mein 5 ist weniger als ein Zehntel, als kurz. Ja, einigen wir uns darauf, richtig kurz. Nummer 9 wäre natürlich noch besser. Man kommt dann irgendwann auch in so eine Situation, wo es dann dann eh nicht die Middleware ist, wo wir sozusagen völlig überdimensioniert von Service Level in der Middleware wären, dann fallen leider die Backends schon häufiger aus. Aber 100% Redundanz in der Middleware selbst. Also dieses 99,95 ist ja End-to-End-Verfügbarkeit, aber ist komplett redundant ausgelegt. Und wir haben noch eine Vereinbarung. Hotfixes werden innerhalb einer Stunde eingespielt. Das heißt, wenn mal was sein sollte, wird schnell ein Hotfix, das ist eine Problemlösung, programmiert und die muss dann auch prioritär eingespielt werden. Also von uns die Erfahrung, jetzt konkret Lufthansa Middleware ZR6, gute Laufwege, trotz jetzt Strecke zweimal Kelsterbach, heißt, wenn wir zum Beispiel Check-In-System darauf zugreifen, das sitzt in Kelsterbach, das muss nach Erding auf die Middleware, Erding Backend, Erding Middleware und dann wieder nach Kelsterbach. Das ist aber inzwischen innerhalb Deutschlands kein großes Problem. Interkontinental hätte ich noch ein bisschen Bedenken. Trotzdem gibt es auch Ansätze, zum Beispiel das Amadeus ist mit Southwest in Verhandlung für den internationalen Verkehr von Southwest, der nicht so groß ist, den über Erding anzubieten, das heißt anzubinden. Das heißt, dann geht das Transatlantikkabel, das glüht dann ein bisschen, aber ist machbar. Trotzdem, wenn ein größeres Volumen aus Amerika kommt, dann wird Amadeus auch ein Rechenzentrum in Amerika bauen. Gut, ja, Lernkurven haben wir gemeistert, Transparenz ist da und eben, wie gesagt, auch nochmal ein Punkt, den man vielleicht gar nicht so sieht, aber in dem Spaghetti-Chart früher ist es ja auch enorm schwierig, als Systemadministrator den Überblick zu behalten, was für eine Performance hatten wir eigentlich oder welche Daten sind zwischen den Systemen hin und her gegangen. Sie müssen sich im Grunde in jede Schnittstelle einklinken und mal den Messfühler draufhalten, um zu sehen, was da drauf ist. Das hier geht mit der zentralen Middleware natürlich viel eleganter. Da haben Sie einen kompletten Überblick, was an Datentransfer zwischen Backends und Frontends hin und her geht. Gut, und nochmal rein organisatorisch, strukturierter Architekturprozess ist sinnvoll. Rechtzeitig einstielen, dann verhindert man Wildwuchs. Das erleichtert die Entwicklung, wenn man es mal hat. Und Dokumentation, Modellierung hat dann Vorteile, spätestens wenn man Testfälle macht, denn je standardisierter das ist, desto eher können Sie auch dann Testfälle automatisieren. Also mal als Größenordnung, wir werden bei der Implementierung des Check-In-Systems 24.000 Testfälle durchgenudelt haben und da macht es schon Sinn, einen Teil davon zu automatisieren. Das waren die wichtigsten Punkte, noch ein paar Literaturhinweise, aber da brauche ich jetzt nicht konkret darauf einzugehen. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht mal so rein physisch, kann man ZR6 besichtigen? Ja, Sie können bei Erding im Rechenzentrum klingeln und wenn Sie durch alle Sicherheitsdinger durch sind, dann sehen Sie natürlich nicht den Unterschied, das ist eine Serverfarm, genauso wie die Backends auch. Das sind früher war es irgendwelche HP-Domes und jetzt sind das halt, wie gesagt, irgendwelche HP oder sonst was Server. Die aber, wie gesagt, das Besondere eben redundant, hochperformant ausgelegt sind. Anbieter, vielleicht nochmal Softwareanbieter, wenn Sie mal was von TIBCO gehört haben, die sind auch so unterwegs, so eine Art Facebook für Unternehmen zu machen, TIBR heißt das. Das ist so aus meiner Sicht einer der führenden Softwareanbieter. Dann gibt es so andere wie Actional, IBM hat auch nochmal ein paar Komponenten dafür. Aber der Markt ist, weil er relativ jung ist, auch noch nicht so konsolidiert. Beziehungsweise natürlich können Sie sagen, wenn Sie jetzt Microsoft-Vertreter hier hätten, dann würden Sie sagen, Microsoft.net ist doch auch eine Middleware-Plattform, was im gewissen Sinne auch stimmt. Aber natürlich jetzt für Großsysteme in der Form nicht so nutzbar. Noch Fragen? Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Immer schön lernen, auch unter Tannenbaum. Nein, Spaß beiseite. Und wir sehen uns dann am, ich glaube, 25. Januar bei der Präsentation der Ergebnisse. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.